Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 16. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben für euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Hamilton ist Weltmeister und hat den Rekord von Schumi eingestellt. Drei Erkenntnisse des Grand Prix der Türkei haben wir wieder für euch.
Und das wäre eine echte Sensation. Dennis Schröder zu den Lakers, würde das passen?
Eine Frau in der MLB schreibt US-Sportgeschichte. Und wo wir gerade bei Frauenpower sind, dazu feiern wir noch mit der besten Schwimmerin aus Deutschland dieses Jahrtausends. Stand jetzt und wir erinnern an das Tor des Jahrhunderts.
Aber vorher widmen wir uns der Frage des Tages und da geht es um die Nations League bzw. um die beteiligten Teams.
Das schwierige Länderspieljahr 2020 neigt sich ja dem Ende entgegen. In den Nations League-Gruppen haben alle Teams aufgrund der Pandemie ja ordentlich mit Problemen zu kämpfen gehabt. Nicht nur die Deutschen, auch alle anderen Nationen. Aber es haben sich trotzdem so ein paar Favoriten jetzt herauskristallisiert in den letzten Wochen. Die endgültigen Entscheidungen, gut, die fallen ja noch in dieser Woche.
Ja, und auch wenn die Nations League ein überflüssiger Wettbewerb ist, unter den gegebenen Umständen ja noch viel mehr, aber sie dient ja auch dem Einspielen für die Europameisterschaft. Und deshalb fragen wir mit Blick auf die EM im kommenden Sommer hoffentlich, welches Team ist denn Stand jetzt deines und mein Top-3-Team, beziehungsweise welche drei Top-Teams sehen wir in der Nations League, welche haben überzeugt?
Probleme hatten alle, wie gesagt, vor allem wegen eben Corona-bedingten Ausfällen, aber wer hat uns trotzdem unabhängig von den letzten Ergebnissen gestern Abend tatsächlich überzeugt, könnte daher nach unserer Ansicht auch bei der EM dann eine gute Rolle spielen. Wir haben sie immer. Zwei Meinungen zu je 40 Sekunden. Andreas, fang doch mal an.
Also mein erstes Team stand jetzt zu den Favoriten, zähle ich natürlich die deutsche Nationalmannschaft aus Prinzip, weil ihr keiner was zutraut im Moment und nicht zuletzt, weil ich sie live vor Ort gewinnen sehen will und anfeuern will. Unser Team ist besser als der Ruf, wie ich finde, und bestückt mit Weltklasse, mehr als viele andere Nationen. Neuer, Gnabry, Sané, Kimmich, Süle, Groß, Gündogan, Werner, vielleicht ja auch Reus. Das sind einfach großartige Jungs, die jetzt ein bisschen Zeit brauchen, um sich als Team zu bilden. Da war am Samstag ja schon mal viel Schönes dabei. Ich sehe da schwerlich Favoriten, denn überzeugend bei der Nations League, da konnte mich doch keine so richtig dolle. Italien tat sich sehr schwer in ihrer Gruppe mit Polen, unsere Gegner morgen, Spanien und die Ukraine. Das ist natürlich auch, Spanien hat gegen die Ukraine nicht so gut gespielt, auch gegen die Schweiz schwer getan. Also, ich habe keine großen Favoriten, außer Frankreich als Weltmeister und Belgien gehört auch dazu, denn die haben ein junges, starkes Team.
Ja, und ich bin natürlich wie immer da etwas befangen bei meinen Italienern, die mag ich ja besonders gerne, aber ich zähle sie auch dazu, zu diesen Top 3, auch wenn du sagst, sie hatten ein paar Probleme, ja, aber die haben mittlerweile eine junge, sehr talentierte Mannschaft, die Roberto Mancini da zusammengestellt hat und ich glaube auch, die profitieren davon, dass das Turnier jetzt um ein Jahr nach hinten verschoben ist, die können sich noch ein bisschen einspielen, Italien fehlt ja Stand jetzt der große Star, aber die haben ein sehr hochveranlagtes Kollektiv. Dazu zähle ich dann auch noch die Belgier, die sind vollgestopft mit individueller Klasse. Batshuayi, Hazard, Lukaku und da ist natürlich auch Weltmeister Frankreich. Die hatten zwar auch schwächere Tests dabei, aber als es gegen Portugal da um etwas ging, waren sie auch da, auch als Team übrigens. Frankreich, auch eine Mannschaft, die über den Teamgedanken kommen kann. Und wenn ich noch einen vierten dazu nehme, weil du ja auch vier eben gezählt hast, warum nicht mal Polen? So als Dark Horse?
Warum denn nicht? Sagt uns doch mal, was ihr denkt. Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An den 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen. Dann wird das zugeordnet und ja, wenn das eine ordentliche Meinung ist und ich bin sicher, die habt ihr, dann bringen wir das hier auch zu Gehör.
Stand jetzt. Aktuell.
Im viertletzten Saisonrennen hat es Lewis Hamilton geschafft. Er ist Weltmeister und zwar zum 7. Mal und damit egalisiert er die bisherige Bestmarke von Michael Schumacher, wird also Co-Rekordweltmeister und den Titel sicherte er sich in der Türkei mit dem Rennsieg vor Sergio Perez und man höre und staune, Sebastian Vettel auf Rang 3. Wie immer fragen wir unseren Experten Kevin Scheuren, den Moderator vom Starting Grid Podcast, nach seinen drei Erkenntnissen des Rennens. Kevin, fällt es dir heute auch wieder so schwer, drei Erkenntnisse zu ziehen?
Im Gegensatz zum großen Preis der Emilia-Romagna in Imola tue ich mich heute gar nicht schwer mit den drei Erkenntnissen zum Rennen in der Türkei. Erkenntnis Nummer eins, technisch gesehen, DRS kann und muss weg. Also in der Zeit, als es so richtig nass war oder so nass, dass man DRS nicht freigegeben hat, war es ein Hammerrennen mit tollen Duellen, spannend auf der Strecke, jeder Fehler wurde bestraft und dann kam DRS und dann kamen die langweiligen und billigen Überholmanöver und die haben einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das Rennen war trotzdem toll. Also es war ein super Rennen in der Türkei, was natürlich auch bedingt durch das Wetter war, aber das mit dem DRS hat echt super viel Qualität von den Duellen weggenommen und einfach super wenig Spaß gemacht dann auf Dauer. Deswegen DRS mal wirklich dran arbeiten und vielleicht sogar abschaffen. Erkenntnis Nummer zwei, Sebastian Vettel kann doch noch aufs Podium fahren und das bei einem Rennen, wo sein fahrerisches Können extrem gefordert war. Ja, der Ferrari, beide Ferraris liefen an diesem Wochenende besser, meiner Meinung nach. Und man merkt auch die stete Verbesserung beim Team, aber der Knoten wollte ja vor allem bei Sebastian Vettel noch nicht platzen. Charles Leclerc war ja bereits auf dem Podium. Und Sebastian Vettel hat jetzt auch seinen eigenen Is That Glock-Moment 2008. Brasilien, erinnert euch, Felipe Massa, Lewis Hamilton. Timo Glock war in dem Fall Charles Leclerc, sein Teamkollege, der den Ausrutscher hatte, kurz vor Schluss des Rennens und Vettel konnte durchstechen auf Platz 3. Ich habe mich tierisch gefreut für ihn und war natürlich auch ein schönes Bild mit Sergio Perez. Die beiden, die sich die Faust gegeben haben. Vettel übernimmt ja sein Cockpit nächstes Jahr bei Aston Martin. Also tolle Geschichte für Sebastian Vettel und eine noch tollere Geschichte. Und das ist, glaube ich, dann die dritte und die größte Erkenntnis ist Lewis Hamiltons 7. WM-Titel in Style, wie man so schön sagt. Über 50 Runden auf den Intermediates, die am Ende aussahen wie Slicks bei ihm. Aufgepasst, keine Fehler gemacht, nicht unnötig reingestochen, als es hätte sein müssen, zum Beispiel gegen Sebastian Vettel, die Ruhe bewahrt, Kalkül bewiesen, Reifen geflüstert und am Ende laut geschrien am Boxenfunk. Hochverdienter 7. Weltmeistertitel, auch weil Valtteri Bottas erneut es nicht hinbekommen hat, ihm gefährlich zu werden. 6 Mal alleine hat sich Bottas gedreht, aber dass Lewis Hamilton dieses Rennen gewinnen würde, das war so nicht zu sehen. Und das war eine herausragende Masterclass, wie Sascha Roos es bei Sky genannt hat. Und deswegen völlig verdient, zum 7. Mal Weltmeister, so herum muss es sein, Michael Schumachers Rekord eingestellt. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass er diesen Rekord auch noch übertrumpfen wird, dass er in der Formel 1 bleiben wird. Mehr dann bereits entweder heute Abend oder morgen früh bei Starting Grid, die Analyse zum großen Preis der Türkei mit einigen weiteren Aufregerthemen, wie zum Beispiel den Abbrüchen am Samstag und Sicherheitsdiskussionen. Malte und Andreas, zurück zu euch.
Danke, Kevin Scheuren, unserem Experten vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und bei uns berichtet jetzt Andreas Thies von einer Personalentscheidung von historischer Tragweite aus der MLB.
Stand jetzt aktuell.
Die Miami Marlins aus der MLB haben Geschichte geschrieben. Am Freitag gab das Team aus Florida bekannt, Kim Ng als General Manager vorzustellen. Kim Ng ist damit die erste Frau in den 4 großen US-Sportarten Baseball, American Football, Eishockey und Basketball, die als General Manager arbeiten wird. Das Amt des General Manager ist mit dem Amt des Sportdirektors oder Managers im Fußball zu vergleichen. Der Unterschied? Die Größe des Teams. Kim Ng wird eine große Aufgabe zuteil. Sie übernimmt nicht nur die Verantwortung des Teams in der MLB, sondern auch den Farmteams, in denen die Talente die Dinge lernen, die sie am Ende in die Big League, also in die Major League Baseball bringen werden. Die Marlins haben damit in der MLB für einen Paukenschlag gesorgt. In den letzten Jahren stand ein Wiederaufbau des Teams im Mittelpunkt. Derek Jeter, Legende der New York Yankees, hatte vor ein paar Jahren die Franchise zusammen mit Bruce Sherman gekauft und dem Team einen radikalen Schnitt verordnet. In der letzten Saison konnten die Marlins mit einem jungen Team die Überraschung schaffen und in der Corona-bedingt verkürzten Saison mit nur 60 Spielen in der Regular Season die Playoffs erreichen. Ng, 51 Jahre alt, ist keine Unbekannte im Baseball-Business. Sie hatte in den letzten 9 Jahren schon in der MLB eine sehr hohe Position als Senior Vice President of Baseball Operations inne. Vorher hatte sie schon als Assistant General Manager bei den New York Yankees und den Los Angeles Dodgers gearbeitet. Sie gilt als äußerst qualifiziert für diesen Job. In einem ersten Statement, das von den Marlins ausgegeben wurde, wurde angezitiert, dass es ihr Karrierehöhepunkt sei, die Marlins als nächste General Managerin zu führen, nach einer kompletten Karriere, die sie im Baseball verbracht hat. Ang hat eine reizvolle Aufgabe vor sich. Die Marlins haben in den letzten Jahren einige Häme über sich ergehen lassen müssen. Das Team war schlecht, die Stars wurden getradet, die Spieler, die neu dazukamen, waren sehr jung. Inzwischen sind aber einige Spieler wie die Pitcher Sandy Alcantara, Sixto Sanchez oder Jose Urina Spieler, die auch in den nächsten Jahren noch zu guten Leistungen in der Lage sein werden. Dazu haben die Marlins jetzt auch die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen, um in den nächsten Jahren erfolgreich und konkurrenzfähig zu sein. Ang wird natürlich sehr genau beobachtet werden, aber der Markt in Miami ist nicht so groß wie in New York, Boston oder Los Angeles. Sie ist in der Baseballszene als Expertin geachtet, sie ist keine Unbekannte. Die Marlins und Ang macht den Anfang, was Frauen in Top-Positionen in den Profiteams der großen Sportarten angeht. Es werden weitere folgen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Erzählen wir euch, na klar, in der Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top ist, wenn man einen festen Vorsatz getroffen hat, einen Plan hat und den dann auch trotz vieler auftretender Widerstände und auch Risiken in die Tat umsetzt und sich dann letztlich damit auch einen Traum erfüllt, sich quasi selbst belohnt, wie zum Beispiel Bahnradfahrer Maximilian Levy. Der Bund Deutscher Radfahrer hatte ja aus Corona-Gründen die Teilnahme an der EM in Bulgarien abgesagt, Levy aber trotzdem die Teilnahme als Einzelstarter freigestellt und der vorhin und kommt jetzt mit 2 Goldmedaillen dekoriert wieder.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich top. Was anderes ging dagegen ordentlich in die Hose, nämlich der zweimalige French Open-Sieger Kevin Kravitz und Andreas Mies haben ihr Auftaktmatch bei den Tennis ATP Finals in London verloren. Sie unterlagen Kohlhoff und Mektitsch mit 7:6, 6:7 und 7:10 und stehen damit bereits nach dem ersten Match in der Vorrundengruppe mächtig unter Druck. Schade, schade, denn genau diese beiden Jungs aus den Niederlanden und aus Kroatien haben sie im Halbfinale der French Open auf dem Weg zum erneuten Titel recht locker geschlagen. Sehr schade.
Geburtstagskind des Tages.
Unser heutiges sportliches Geburtstagskind war zweifache Olympiasiegerin 2008, Doppelweltmeisterin 2009 und insgesamt 9-mal Europameisterin alleine auf der langen Bahn. Wir gratulieren der erfolgreichsten deutschen Schwimmerin dieses Jahrtausends zum 37. Geburtstag. Happy Birthday, Britta Steffen.
Selbstkritisch und ehrgeizig, vorsichtig, aber doch gleichzeitig offen, zweifelnd und doch optimistisch. So beschrieb das Magazin Swim and More Britta Steffen einmal und vor allem geradlinig. Und diese Geradlinigkeit zog sich wie ein roter Faden durch ihre Karriere.
Ihre Karriere, die hoffnungsvoll gestartet war, aber nach dem Karriereknick und ausbleibenden Erfolgen 2004 zunächst mal beendet schien. Im August 2005 kam Steffen dann aber zurück, trainierte nochmal richtig hart und hatte dann auch ihren großen Erfolg.
Die großen Titel kamen in den Folgejahren, wo sie alles abräumte, ehe sie nach insgesamt 23 Medaillen bei Großereignissen 2013 mit 30 Jahren dann den Badeanzug für immer an den Nagel hängte.
Ich hatte meine Zeit und bin stolz, dass es mir gelungen ist, Goldmedaillen zu gewinnen. Irgendwann ist es auch lächerlich, wenn man da immer noch weiterschwimmt und auch nur mitschwimmt. Es war jetzt so an der richtigen Zeit und ich habe es gefühlt und ich höre eigentlich immer auf meine Gefühle und von daher war alles in Ordnung.
So offen und ehrlich, aber auch nüchtern hatte sie dem SID den Rücktritt damals begründet. Einen Rücktritt, den sie aber nie bereut hat.
Ja, sie macht ihren Master in Human Resources Management mit Schwerpunkt Controlling und betreibt mit 2 Partnerinnen eine Gesundheitscoaching-Firma und ist eine gefragte Keynote-Speakerin seit 2017, Mutter eines Sohnes.
Alles Gute zum Geburtstag, Britta Steffen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 16. November wurden die Zuschauer im Stuttgarter Neckarstadion und an den TV-Geräten natürlich auch Zeugen eines ganz besonderen Tores.
Und zwar des Tores, das 23 Jahre später zum Tor des Jahrhunderts gewählt werden würde. Das ahnte aber an diesem Novemberabend beim Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz noch niemand.
3:1 hatte die deutsche Mannschaft damals bereits geführt, als in der 60. Minute Rüdiger Abramschick am rechten Flügel nach vorne stürmte, aus vollem Lauf in den Strafraum flankte.
Wo sich sein Schalker Teamkollege Klaus Fischer dann aufhielt, mit dem Rücken zum Tor. Fischer hatte bei diesem Spiel bereits einen Treffer erzielt, jetzt lauerte er darauf, auf deinen zweiten Treffer.
Und in dem Moment war es für mich klar, das muss ich mit dem Fahrzeugzieher machen, weil der Ball für den Kopfball eigentlich zu hoch war. Und ja, ich habe den Ball optimal getroffen und...
Ja, natürlich auch im Tor versenkt. Das schilderte Fischer so im WDR. Er erzielte den 4:1 Endstand. Ja, mit dem schönsten Tor seiner Karriere?
Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich habe ein anderes Tor, das besser war, das glaube ich nicht.
Obwohl, einen wichtigeren Fallrückzieher-Tor hat Klaus Fischer 1982 im WM-Halbfinale gegen Frankreich erzielt, aber dieses hier war auch für die Sportschau-Zuschauer das Schönste und deshalb wählten sie es Jahre später zu ihrem Tor des Jahrhunderts.
Stand jetzt aktuell.
Wechselt Dennis Schröder tatsächlich zu den Los Angeles Lakers und spielt er ab der neuen Saison dann beim Meister an der Seite von LeBron James? Das berichtet zumindest ESPN und das überrascht vor allem auch deshalb, weil Schröder vor wenigen Tagen im Magenta Sport Podcast Abteilung Basketball noch erzählt hatte, warum er einen Wechsel zu den Lakers in der letzten Saison noch abgelehnt hatte. Er wollte unbedingt und viel lieber nach Oklahoma City. Das scheint jetzt aber offenbar anders zu sein. Was ist da dran und passt das mit Schröder in LA überhaupt? Wir haben unseren Basketball-Experten Patrick Rebin mal gefragt.
Es ist natürlich noch nicht ganz offiziell, aber da es bereits von Shams Charania und Adrian Wojnarowski berichtet wurde, quasi in trockenen Tüchern. Dennis Schröder zu den Lakers, dafür zu den Oklahoma City Thunder im Exchange Pick 28 und Danny Green. Für die Lakers ist das Ganze definitiv ein Plus, da Dennis gerade in den letzten beiden Jahren nochmal ordentlich was zugelegt hat, war ein wichtiger Teil der Oklahoma City Thunder, die sich allerdings momentan im Rebuild-Modus befinden. Das hat man in der letzten Saison schon gesehen und das wird eben nun durch solche Deals noch deutlicher. Schröder, der hatte insbesondere letzte Saison bei den OKC deutlich hervorgetan und hatte auch einen maßgeblichen Anteil am nicht ganz unüberraschenden Playoff-Einzug der Thunder. Im Schnitt 30 Minuten als Sixth Man aufs Parkett gebracht, 18,9 Punkte pro Spiel im Schnitt und dazu kommt noch, dass er knapp bei der Wahl zum Sixth Man of the Year an Montrezl Harrell gescheitert ist. Schröder, der kann, und das hat er bei den Thunder auch sehr, sehr gut gezeigt, beide Guard-Positionen spielen, ist also auch hier durchaus vielseitig einsetzbar für die Lakers. Er kann die Zone penetrieren, dort ein bisschen für Verwirrung sorgen bei der gegnerischen Defensive. Das hat den Lakers in der letzten Saison gerne mal so ein bisschen gefehlt und kann dann natürlich auch, wenn er erstmal in der Zone ist, entweder den Pass raus auf einen Shooter, der auf der 3 steht oder im Halbfeld spielen oder selber zum Korb ziehen und selber dann am Ende unterm Korb den Korb machen. Für die OKC ist es so ein bisschen ein Plus-Minus, nicht ganz so schlecht wie anfangs angenommen. Klar, Pick 28 ist jetzt nicht unbedingt der beste Pick, den du haben kannst im Draft, aber da es eine relativ tiefe Draft-Class ist, könnte auch hier durchaus dann noch was zu holen sein am Ende. Dazu haben sie noch Pick 25 von den Denver Nuggets. Vertragstechnisch macht es eigentlich auch keinen großen Unterschied, da beide in etwa 15 Millionen nächstes Jahr verdienen werden. Allerdings, und das ist hier tatsächlich so ein bisschen der springende Punkt, wenn wir uns die Verträge so ein bisschen anschauen, werden beide im nächsten Jahr Unrestricted Free Agent sein. Und da die OKC vermutlich nicht auf Sieg spielen werden in der kommenden Saison, sondern eben rebuilden und umstrukturieren, hätte Schröder dann das Team als Free Agent einfach verlassen können. Und die OKC, die hätten nichts dafür bekommen. So behalten sie quasi seinen Vertrag, da eben Danny Green das Gleiche verdient, grob, und bekommen Danny Green, den sie dann entweder behalten oder weiter traden können, wenn er nächstes Jahr dann als Free Agent das Team verlassen sollte. Wenn sie bis dahin keinen Trade-Partner für ihn finden, dann hätten sie immerhin noch Pick 28 bekommen, aus dem sie dann jetzt am Mittwoch nochmal was machen können. Das ist am Ende besser als nichts und definitiv besser, als wenn Dennis Schröder das Team nach der nächsten Saison als Unrestricted Free Agent verlässt und sie eben gar nichts für ihn bekommen. Dennoch, Sieger des Trades sind in meinen Augen definitiv die Lakers. Sie haben einen vielseitigen Guard bekommen, dafür nur einen Pick abgeben müssen und sich vor allem einen jüngeren Spieler geholt. Dennis Schröder 27, Danny Green 33, mit dem man dann auch in Zukunft noch viel Spaß haben kann. Und auch für Dennis ist LA als Contender natürlich auf jeden Fall der bessere Spot als OKC, wenn man alleine betrachtet, dass natürlich das große Ziel eines jeden Spielers ist, mal einen Ring zu gewinnen. So. Die Lakers gehen definitiv als Contender in die nächste Saison. Die Oklahoma City Thunder gehen mit ihrem Rebuild in die nächste Saison. Heißt, mit den OKC wäre es für ihn zumindest in den nächsten Jahren nicht möglich gewesen, einen Ring zu gewinnen. Mit den Lakers geht er mit perfekten Voraussetzungen in die nächste Saison, um dort eben direkt angreifen zu können und als Contender auf den NBA-Titel der nächsten Saison zu gelten.
Und das dürfte dann auch erklären, warum das Interesse von Dennis Schröder dann plötzlich doch da war. Danke an Patrick Rebin.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, unseres Partners, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Und klar, hier haben wir auch ein paar Tipps für euch.
Allzu viel ist nicht los heute. Die Länderspielflut der letzten Tage ebbt kurzfristig heute etwas ab. Da geht's erst morgen wieder so richtig weiter. Aber ein paar Testländerspiele in der Welt des Fußballs gibt es natürlich trotzdem. Die USA empfangen zum Beispiel Panama und die Vereinigten Arabischen Emirate, die spielen gegen Bahrain.
Alexander Zverev startet in die ATP Finals in London um 21 Uhr. Geht's gegen Daniel Medvedev. Gegen den hat er vor einer Woche im Finale von Paris noch den kürzeren gezogen.
Und Novak Djokovic hat über die beiden gesagt, also Medvedev und Zverev sind aus seiner Sicht Stand jetzt die vielleicht formstärksten der insgesamt 8 Spieler im Turnier.
Ab heute wird der Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton ausgetragen.
Das ist ein Major-Turnier im Dartsport und wird zum 14. Mal gespielt. Ja, und vielleicht passiert da auch so Bahnbrechendes, dass es dann morgen hier bei uns bei Stand jetzt ein Thema wird, weil es das Zeug zum Tagesgespräch hat.
Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit eine kleine Aufgabe für euch. Abonniert unseren Podcast gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr das zum Beispiel bei iTunes tut, dann könnt ihr uns Sterne geben und auch eine kleine Bewertung schreiben. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Ich sag bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.